Marx ist Muss, der antikapitalistische Podcast von Linkswende. Im Folgenden hörst du eine Aufzeichnung von unserem Marx ist Muss-Kongress vom 9. bis 11. Mai 2025. In dieser Folge sprechen Karin Wilfingseder und Marilyn Lorenz von Linkswende darüber, warum Organisationen wichtig ist und nur Streiks das System lahmlegen können.
Und ich glaube, es ist allen, die hier sind, irgendwie klar, dass wir etwas ändern müssen. Ich möchte trotzdem noch mal kurz darauf eingehen, warum wir der Meinung sind, dass es, dass wir das System wirklich lahmlegen müssen. Wir leben in einer instabilen Welt und diese Instabilität wird auch zunehmen. Kapitalismus induziert wieder neue Krisen.
Wir alle kennen die Wörter Mehrfachkrise, Polycrisis, multiple Krisen und so weiter. Um uns aber irgendwie die Dringlichkeit nochmal vor Augen zu führen, möchte ich nochmal eben erinnern an die Klimakatastrophe, wir sind es vielleicht gewohnt, dass wir das jedes Jahr wieder hören, die Temperaturen sind gestiegen und so weiter, aber es ist tatsächlich dramatisch. Es ist die größte Bedrohung für die Menschheit. 2024 war das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Erstmals überstieg die globale Durchschnittstemperatur den Schwellenwert von 1,5 Grad im Vergleich zu dem vorindustriellen Niveau, was eben ein zentrales Ziel des Pariser Klimaabkommens war. Und der Klimawissenschaftler James Hansen hat das 2-Grad-Ziel für tot erklärt, denn der globale Energieverbrauch steigt und wird weiter steigen. Und ich glaube, wir müssen uns eingestehen und auch überall klar machen, dass die reformistische Klimapolitik auch tot ist. Sie ist gescheitert. Also alle Klimakonferenzen, alle Ziele, alle Abkommen, alle Klimapläne können wir in die Tonne hauen und wir dürfen einfach überhaupt keine Hoffnungen mehr in Lösungen von oben setzen. Andere Krise, die Wirtschaftskrise, die eben kein Fehler im System ist, sondern schon im System angelegt ist, die uns immer wieder einholen wird, einfach durch die inneren Widersprüche im Kapitalismus. Die Weltwirtschaft befindet sich seit Beginn des 21. Jahrhunderts in einer langen Depression. Die globalen Unternehmensschulden haben Ende 2024 einen Höchststand erreicht. Die Zahl der Zombie-Unternehmen, also die zwar formell irgendwie noch existieren, aber eben verschuldet sind und nur durch staatliche Unterstützung und Subventionen irgendwie noch überleben können, aber ihre Schuldenkosten nicht decken können, hat sich von 2010 bis 2021 verdreifacht. Wir haben auch schon geredet über die Krise des globalen Imperialismus, also die Rivalität zwischen den großen kapitalistischen Mächten hat sich verschärft, auch durch die Wirtschaftskrise und die Gefahr eines globalen Konflikts ist gestiegen. Und wir haben gestern schon ganz viel darüber geredet, wie eben gerade die Rechten und Rechtsextremen aus diesen Krisen profitieren können, autoritäre Tendenzen sich verstärken, Demokratie abgebaut wird, Hass geschürt wird und so weiter. Und wichtig zu sehen ist, dass eben all diese Krisen zusammenhängen und uns vor Augen führen, dass wir das Übel an der Wurzel packen müssen. Also ein Bruch, also wenn man sich das alles mal vor Augen führt, ist ganz klar, dass ein Bruch mit dem kapitalistischen System einfach alternativlos ist. Dass wir aber nicht darauf hoffen können, dass der Kapitalismus sich schon selber durch all diese Krisen irgendwie erledigen wird. Wir sind eben heute auch hier auf dem Podium und auf diesem Kongress, weil wir sagen, wir müssen aktiv in die Geschichte eingreifen. Wir müssen uns dafür organisieren und wir müssen eben diskutieren, wie wir unseren Widerstand am wirkungsvollsten organisieren können. Und wie wir nicht nur beim Widerstand, beim immer wieder versuchen, die Angriffe abzuwehren, stehen bleiben, sondern wie wir auch darüber hinaus eine revolutionäre Kraft entwickeln können. Und wir sind eben der Meinung, das geht nicht ohne kollektiven Klassenkampf von unten. Warum? Wir leben in einer Klassengesellschaft. Das mag uns vielleicht normal vorkommen, weil wir alle so aufgewachsen sind. Aber tatsächlich ist die Klassengesellschaft ein junges Konstrukt. Also für den Großteil der Menschheitsgeschichte gab es keine Klassengesellschaft, kein Privateigentum, keine systematische Unterdrückung, wie wir es heute alltäglich erleben. Und wenn wir von Klasse sprechen, dann ist diese Klasse eben nicht definiert über Einkommensgrenzen oder über irgendwie Arbeitsbereiche, sondern es geht um ein Verhältnis. Ein Verhältnis zum gesellschaftlichen Reichtum. Und als Marxistinnen gehen wir eben davon aus, dass ArbeiterInnen im doppelten Sinne frei sind. Also sie sind rechtlich frei, insofern als sie nicht irgendwie einer persönlichen oder feudalen Herrschaft unterliegen. Sie sind quasi frei, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, Verträge einzugehen. Aber sie sind eben auch frei von den Produktionsmitteln. Das heißt, sie sind gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um eben ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und damit sind sie auch ökonomisch abhängig vom Kapital, das eben die Produktionsmittel, die Produktionsprozesse und auch die Verteilung des Erwirtschafteten kontrolliert. Was wir aber nicht übersehen dürfen, ist, dass auch umgekehrt die Kapitalisten abhängig sind von uns ArbeiterInnen. Arbeit ist die Quelle des Reichtums der Kapitalisten. Ihr Profit ist eigentlich gestohlene Arbeit. Denn nur unsere lebendige Arbeit schafft eben den Mehrwert, den sie dann anhäufen können. Und sie sind gezwungen, Kapital anzuhäufen, nicht um damit irgendwelche realen Bedürfnisse zu decken, sondern eben um im ständigen Wettbewerb zu bestehen. Und Kapital anhäufen tun sie, also da dürfen wir uns quasi nicht blenden lassen durch die ganzen Krisen, die ich aufgezählt habe. Auch in Krisenzeiten häufen sie ihr Kapital an, es ist halt in den Händen weniger konzentriert. Laut Oxfam gab es niemals eine bessere Zeit für MilliardärInnen. Das Vermögen Superreicher ist im vergangenen Jahr dreimal so schnell gewachsen wie noch im Jahr 2023. Und diese Abhängigkeit des Kapitals von der Arbeit verschafft eben der ArbeiterInnenklasse einen einzigartigen Hebel, um eben das System aufzubrechen. Jetzt haben wir gestern schon ein bisschen darüber geredet, nur weil jemand lohnabhängig ist, also gezwungen, die Arbeitskraft zu verkaufen, ist die Person nicht automatisch Revolutionärin und Klassenkampf dürfen wir auch nicht nur sehen als einen Kampf um höhere Löhne, sondern wir wissen, viele ArbeiterInnen, auch wir selber im Laufe unseres Lebens, haben eben viele herrschenden Ideen verinnerlicht. Viele haben auch prokapitalistische Einstellungen und der Klassenkampf von oben findet aber allein eben schon dadurch statt, dass uns tagtäglich suggeriert wird, dass die Gesellschaftsordnung, wie wir sie kennen, natürlich ist, dass sie alternativlos ist und dass der Mensch im Grunde egoistisch ist und nicht fähig irgendwie zum solidarischen Miteinander oder fähig, sich selber zu organisieren. Und dieser Klassenkampf von oben findet eben auch Ausdruck in ideologischen Kämpfen, in politischen Kämpfen, in Versuchen, die Arbeiterinnenklasse zu spalten oder auch zu zermürben über eben all die Grauslichkeiten, die wir eben am Kongress noch besprechen werden, Islamfeindlichkeit, Rassismus, Hass auf Transpersonen und so weiter. Genau, ich habe schon gesagt, die herrschenden Ideen sind die Ideen der herrschenden Klasse. Wir kurz hängen geblieben. Genau. Doch wie können wir diese Ideen, die wir verinnerlicht haben, jetzt loswerden? In dem Moment, wo wir uns eben als ArbeiterInnen gemeinsam für etwas einsetzen, gemeinsam kämpfen, können wir eben erleben, dass wir gemeinsame Interessen haben und dass es grundsätzliche Widersprüche gibt zu den Kapitalisten. Wir können beginnen, eben diese Ideen in Frage zu stellen, uns politisch zu emanzipieren und uns auch als aktiv und mächtig erleben. Durch unsere kollektive Aktivität können wir eben von einer Klasse an sich, also die einfach durch ihr quasi eine Masse von Menschen, die durch ihr ökonomisches durch die ökonomischen Verhältnisse eben in dieselbe soziale Position gedrängt wird, können wir zu einer Klasse für sich werden, uns formieren, eben über unsere gemeinsamen Interessen und eine Gegenmacht aufbauen zur herrschenden Klasse. Und dieser Klassenkampf geht eben dem Klassenbewusstsein voraus. Das heißt, wir können predigen, Arbeiterinnenklasse muss sich organisieren, damit werden wir aber nicht weit kommen. Genau. Wir haben schon gesagt, Kapitalismus ist eben ein krisenanfälliges System, ein widersprüchliches, ein ausbeuterisches, unterdrückerisches und deswegen wird immer wieder sich Ärger entladen, wird es immer wieder auch zu Aufständen oder Protesten kommen. Das führt aber nicht zwangsläufig irgendwann in einer Eskalationsspirale zum Sturz vom Kapitalismus, sondern welche Ideen sich eben darin durchsetzen in diesem Prozess und welches revolutionäre Potenzial auch eine Bewegung entwickeln kann, und ob sie es dann auch realisieren kann, ist eben nicht vorab entschieden. Und als Revolutionärinnen sollten wir uns eben dazu entscheiden, das nicht dem Zufall zu überlassen, sondern eben in den täglichen Auseinandersetzungen, auch am Arbeitsplatz und in gewerkschaftlichen Kämpfen, eben eine antikapitalistische Perspektive vertreten. Deswegen habe ich mich in den letzten Jahren eben an meinem Arbeitsplatz organisiert, habe mit Kolleginnen einen Betriebsrat neu gegründet, der eben seit Juni 2024 besteht. Und allein die Gründung einer eigenständigen Vertretung der Angestellten hat schon eine Veränderung in der Perspektive mit sich gebracht, weil eben klar wird, dass es grundsätzlich widersprüchliche Interessen gibt, und weil auch wir erleben, dass wir uns selbst organisieren können, allein dass wir selber eine Vertretung wählen. Nirgendwo im Arbeitsbereich sind wir gewohnt, dass wir irgendwie eine Führungsposition, eine Leitung, einen Geschäftsführer oder sonst was wählen können. Allein das ist schon etwas, eine neue Erfahrung. Und es wird eben klar, dass wir uns dadurch auch aus der Vereinzelung lösen können. Also eine Kollegin hat das bei einer Betriebsversammlung mal so formuliert, sie hat jetzt das Gefühl, sie hat ein Meer von Menschen hinter sich. Und tatsächlich sind wir nicht plötzlich mehr Leute geworden, aber der Unterschied ist eben, dass wir gemeinsam auftreten, dass wir eine eigenständige Vertretung haben, und nicht mehr einzeln irgendwie der Willkür oder eben dem, wie wir es vielleicht schaffen oder auch nicht schaffen, uns in einzelnen Gesprächen mit der Geschäftsführung durchzusetzen, eben dem ausgeliefert sind. Und allein dieses Zitat fand ich sehr symbolisch dafür, was das eben machen kann mit einem, und wie sich aus einer Hilflosigkeit dann plötzlich so ein Stärkegefühl entwickeln kann. Genau, ich muss langsam zum Schluss kommen. Wir erleben eben auch, wenn wir uns organisieren, dass wir uns nicht nur fachlich begegnen als Kolleginnen, als Professionistinnen oder als irgendein Rädchen in einer Kette von Arbeitsabläufen, sondern über andere Interessen. Und als Teil auch darüber hinaus als von etwas Größerem. Also wir haben uns dann auch im Herbst letzten Jahres an den Kollektivvertragsverhandlungen jetzt nicht direkt beteiligt, aber an den Protesten darum herum. Wir haben Schilder gemacht mit unseren Klientinnen gemeinsam. Also ich bin Betriebsrätin in einer Bildungseinrichtung für junge Menschen mit Behinderung. Wir haben Schilder gemacht, wir haben ein Banner gemacht, wir sind auf die Demo gegangen, wir waren laut. Wir haben auch an einem 6-Minuten-Streik teilgenommen, und da eben auch eine eigene Aktionsidee entwickelt. Und jetzt geht es eben darum, dieses Momentum aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln und eben auch gegen die Angriffe von oben zu verteidigen. Denn eine Betriebsratsgründung macht nicht nur was mit der Belegschaft, sondern auch mit der Gegenseite. Und tatsächlich ist man mit dem weitaus mehr konfrontiert oft. Weil es plötzlich eben ein Organ gibt, das sie nicht kontrollieren können, und mit dem sie sich konfrontieren müssen, und eben nicht mehr so, wie es vorher oft war, dann halt Dinge individuell in einem Nebengespräch ausmachen können, individuelle Lösungen finden, und sich eben die rauspicken, wo sie glauben, dass sie besser vielleicht zum Ziel kommen. Und allein, dass es uns gibt, stellt auch schon in Frage, dass Sie die Vertretung der Mitarbeiter sind. Und das ist etwas, was eben Unsicherheit auslöst, was ungewohnt ist und teilweise auch wie eine Kränkung empfunden wird, gerade von Mitarbeiter, also von quasi Leitungspersonen, die vielleicht vorher selber einfach angestellt waren und aufgestiegen sind und das Gefühl haben, na, ich gehöre doch zu euch und ich habe mich vielleicht gegenüber meinen Vorgesetzten auch schon irgendwie versucht durchzusetzen, um Verbesserungen zu erreichen. Und die Versuche, da dieser Klassenkampf von oben gegen uns vorzugehen, die können sehr vielfältig sein. Also es ist der Versuch, uns zu diskreditieren, also irgendwie Mobbing gegen die Führungspersonen, quasi vorzuwerfen, weil wir sie ihnen angeraten haben, nicht an der Betriebsversammlung teilzunehmen zum Beispiel. Versuche, das Gremium zu spalten, indem man gezielt auf die Vorsitzende losgeht und irgendwie da quasi Konflikte schürt. Versuche, in eine Konkurrenz zu gehen, weil wir wollen doch dasselbe und durch eure Aktivitäten quasi, das belastet ja die Belegschaft, weil ihr dann fehlt, wenn ihr irgendwie zu irgendwelchen Veranstaltungen geht. Durch Versuche eben uns quasi zu umarmen, na, wir wollen auch das Gleiche und kommt doch zu uns, wenn ihr was wollt. Auch so Gönnerhaftes von oben herab, na, wir schenken euch das, ihr braucht ja auch ein paar Erfolge vor der Belegschaft, damit ihr gut dasteht. Versuche mit uns gemeinsam gegen Mitarbeiter so ein bisschen zu lästern, die irgendwie man loswerden muss, weil die ja für alle Beteiligten so schwierig sind. Oder auch versuche uns auszuspielen, also gegen die Belegschaft, also uns quasi schlechte Nachrichten überbringen lassen und im Nachhinein meinen, also der Betriebsrat hat ja völlig übertrieben und Angst geschürt und so schlimm schaut es doch gar nicht aus. Oder uns einfach zu ignorieren oder mit irgendwelchen anderen Sachen abzulenken, zu beschäftigen. Das heißt, all diese Sachen passieren nicht unbedingt bewusst. Also auch auf der anderen Seite gibt es nicht überall automatisch ein Klassenbewusstsein. Aber tatsächlich hilft uns, die Klassenperspektive zu verstehen, was da eigentlich passiert. Dass das keine persönlichen Kämpfe sind, dass es dann nicht Sinn macht, sich darauf einzulassen, sondern eben das als Klassenkampf von oben zu betrachten und sich darauf rückzubesinnen, was unsere Aufgaben ist. Und worauf es eben ankommt, ist das Standing in der Belegschaft aufzubauen, zu schauen, dass man Gewerkschaftsmitglieder auch in der Belegschaft gewinnt, weil je organisierter wir eben auch über den Betriebsrat hinaus, umso mehr können wir uns eben durchsetzen. Uns mit anderen Betriebsräten zu vernetzen, in quasi der größeren Stiftung, wo wir dazugehören, aber auch innerhalb der Branche und darüber hinaus. Da kann die Karin uns dann mehr erzählen. Genau, und zum Schluss möchte ich eben noch sagen, dass die Organisation am Arbeitsplatz nicht nur irgendwie ein Zweck ist, um unsere revolutionären Ideen irgendwie zu verbreiten, sondern einfach ein ganz, ganz zentraler Teil von Demokratie. Und auch unsere einzige Perspektive aus diesem System heraus, diesem System der Krisen und der Unterdrückung.
Danke dir, Marilyn. Ihr habt es eh gestern, glaube ich, auch schon irgendwie zum Teil gehört, der Streik ist kein Österreicher. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube einfach irgendwie, was wir im Hinterkopf haben müssen, Österreich hatte eine extrem kämpferische Tradition. Ja? Sie sind in Austrofaschismus, im Faschismus eben tatsächlich erstickt worden. Ja. Dass es Betriebsrätinnen gibt, ja, das wurde aus der österreichischen Revolution raus eben sozusagen von der Sozialdemokratie in Bahnen gelenkt. Das sind Überbleibsel der österreichischen Revolution, die das Kaiserhaus verjagt hat. Ja. Es gibt eine sehr spannende Geschichte rund um das Schloss Schönbrunn. Das wurde ja dann eine Schule für Kinder mit sehr schwierigen sozialen Verhältnissen. Ja. Und hier gab es eben sehr progressive pädagogische Ansätze auch irgendwie, die ich sehr wichtig finde, die einfach eben irgendwie teilweise danach eben in diesen bleiernen kontrrevolutionären Phasen einfach erstickt worden sind, um letztlich einfach eben irgendwie großteils einfach irgendwie im Blut während der faschistischen Zeit ertränkt zu werden. Ja. Aber es gibt hier eigentlich eine total spannende Tradition, eigentlich auch, wo man wirklich auch anknüpfen kann. Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich so im Sinne, wir waren das erste Opfer und Austrofaschisten und ihre Opfer sollten sich im Geiste der Lagerstraße, weil wir ja später dann gemeinsam in die KZs gesessen sind, ja, wenn auch zu sehr unterschiedlichen Bedingungen, eben sozusagen nach dem Motto nie wieder Bürgerkrieg, eben über Sozialpartnerschaft als Gegenmodell zum Klassenkampf eben hier einfach sozusagen in Österreich weiterentwickeln. Ja. Es hat auch eine Weile lang sehr gut funktioniert, scheinbar für die Arbeiterinnenklasse in Österreich, weil einfach eben irgendwie im Postkriegboom, ja, beziehungsweise im Aufschwung der 70er Jahre gab es einfach irgendwie Sachen zu verteilen auch, ja. Und es gab einfach eben irgendwie tatsächlich einfach irgendwie sozusagen einfach irgendwie den Beweis dafür, dass Sozialpartnerschaft ja einfach auch wirklich ein gutes Modell ist und die Lebensstandards der Lohnabhängigen steigen. In Zeiten von Krise ist es dann einfach irgendwie sehr schnell sehr anders. Ja? Und es sind oft die migrantischen Menschen, die den Preis dafür als Erster bezahlen. Ich erinnere an Gastarbeiterinnen unter Anführungszeichen, wo Gastarbeiterinnen eben schon sagt, irgendwie, dass man es, wenn man es nicht mehr braucht, eben irgendwie die auch gefälligst wieder heimgehen sollen. Ja? Es sind ganz oft die Frauen, die in Krisenzeiten eben auch dann eben relativ schnell eben irgendwie das Ganze massiv spüren. Und eben dieses Versprechen der Sozialpartnerschaft, das geht natürlich einfach letztendlich nicht wirklich auf. Also einige wenige eben irgendwie profitieren mehr davon, andere profitieren einfach irgendwie praktisch gar nicht davon. Ja. Es gibt einiges zum Thema Gastarbeiterinnen eben auch auf unserer Homepage und so weiter. Ich würde da einladen, genauer hinzuschauen, weil ich heute hier eigentlich eben sozusagen ein anderes Thema habe. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir bitte da mitdenken, eben irgendwie, dass unsere Klasse divers und vielfältig ist, ja, und dass sie nicht automatisch weiblich, weiß oder was auch immer hier jetzt einfach irgendwie wahrgenommen wird, einfach irgendwie automatisch ist, ja. Gut, Klassenkämpfe gibt es in Österreich jetzt momentan nicht gerade so viele, haben wir schon festgehalten. International schaut es ganz anders aus. In den letzten paar Jahren gibt es einen massiven Aufschwung an Klassenkämpfen und das ist extrem geil. So, ja. Ich habe mir extrem viel rausgeschrieben, werde ich jetzt aber nicht machen, irgendwie, weil man denkt, es ist schade um die Zeit in Wirklichkeit. Ich möchte euch nur sagen, dass während wir hier sitzen, eben gerade in Frankreich eben die Bahnarbeiterinnen streiken, ja, und dass das einfach irgendwie von Freitag bis Sonntag geht, das finde ich, ist einfach irgendwie auch was, was man irgendwie im Hinterkopf haben muss. Wir müssen nicht automatisch eben irgendwie immer nach einem Tag die Sachen beenden. Das wird einfach gerade auch in meinem Bereich sehr viel diskutiert, ja. Und inzwischen, Gott sei Dank, und dass man gleichzeitig eben auch gerade irgendwie in Belgien einfach seit Wochen einfach irgendwie Kämpfe haben gegen die Rentenpläne der Regierung, wo eben auch irgendwie es immer wieder zu massenhaften Streiks kommt und wo man wirklich eben auch sehr stark fightet, ja, dass in Portugal zum Beispiel eben irgendwie am kommenden Freitag eben die Beschäftigten von den öffentlichen Einrichtungen, Dienstleistungssektor und so weiter eben zum Generalstreik aufgerufen haben. Und, also Italien, Griechenland etc. Es geht einfach international sehr ab, eben irgendwie was Klassenkämpfe betrifft. Und es ist einfach auch sehr spannend hinzuschauen, weil zum Beispiel eben auch für 20. Mai in Indien eben auch wieder zu Generalstreiks aufgerufen wird, ja, für Mindestlohne und Löhne und feste Arbeitszeiten. Und eben das einfach gerade auch sehr motiviert davon ist, dass eben nach einem 50-tägigen Arbeitskampf eben gerade kürzlich eben in Indien die Arbeiterinnen von den Samsung-Werke, also unsere Handys teilweise kennt man ja, eben irgendwie eben es geschafft haben zu erkämpfen, dass es erstmals gewerkschaftliche Organisierung dort in der Fabrik gibt. Ja. Das finde ich eine extrem wichtige Sache, dass wir im Hinterkopf haben, manche fighten noch immer für das Recht auf gewerkschaftliche Organisierung. Die haben das jetzt geschafft, eben durchzusetzen, einfach irgendwie, dass diese tausenden Arbeiterinnen eben irgendwie sich jetzt organisieren können, erfolgreich. Und vor dem Hintergrund ist es jetzt natürlich auch nochmal eine andere Motivation, in diesen Generalstreik reinzugehen. Samsung hat zum zweiten Mal in seiner Geschichte eben irgendwie jetzt gewerkschaftliche Organisierung zulassen müssen. Aber solche Arbeitskämpfe, die entstehen eben nicht spontan. Ja. beschließen sie nicht irgendwann einmal Kolleginnen einfach irgendwie nicht zur Arbeit zu gehen, sondern stattdessen sich zu versammeln und eben irgendwo Streikketten zu bilden, an öffentlichen Plätzen zu protestieren, sondern da gibt's immer Führung auch, ja. Und ich glaube, das muss man einfach auch irgendwie ganz klar haben, eben irgendwie, die Frage ist immer, wer diese Führung hat, ja. Gewerkschaftsspitze, wir haben schon gehört, der irgendwie hat eigentlich nicht den Job, einfach das System zu überwinden oder sonst irgendwas, ja. Die sind dafür da, eben sozusagen zwischen den Klassen auszuhandeln, eben irgendwie das Maß der Ausbeutung, den Rahmen, ja. Und insofern eben irgendwie, also in der österreichischen Gewerkschaftsspitze ist es ganz klar so, dass einfach Streik wirklich das letzte Mittel ist, dass man sehr, sehr ungern zückt, ja. Ich habe oft erlebt, dass man ankündigt eben irgendwie, und jetzt, und das lassen wir uns nicht gefallen, und dann hast du nie wieder was gehört, ja. Also insofern ist es extrem wichtig, sich zu fragen, wer hat denn die Führung in diesen Streiks, ja, und gehen, wenn es zu Arbeitskämpfen kommt, eben dann auch die Kolleginnen mit einem besseren Grad an Organisierung, mit einem mehr Selbstbewusstsein draus hervor, ja, oder ist es so, dass sie frustriert eben einen faulen Kompromiss einfach irgendwie, dann einfach sie fragen einfach irgendwie, warum eigentlich, wir werden wie Schachfiguren behandelt in Verhandlungen, ja, aber eigentlich bringt es nichts, ja, haben sie vielleicht dann sogar einen schlechteren Organisierungsgrad wie vorher, ja? Sind sie frustriert, glauben sie, es ist eh wurscht, ja? Es zahlt sie eh nicht aus. Ich kann mich erinnern, wir haben auch schon Gewerkschaftsproteste erlebt, ja, wo wir gemerkt haben irgendwie, okay, die Botschaft ist angekommen, eben nachdem man den 12-Stunden-Tag beziehungsweise die 60-Stunden-Woche unter Schwarz-Blau eben eingeführt hat, dass es hier zu einer mächtigen Demonstration gekommen ist und dann nicht zu angekündigten weiteren Kämpfen, das wehren wir ab, ja. Es hat einfach nicht stattgefunden. Und insofern, eben, wer sich erinnern kann, vorletztes Jahr irgendwie, wir zahlen nicht für ihre Krise, Preise nieder, runter, Löhne rauf, ja, haben wir gemerkt, die Beteiligung war extrem schlecht im Vergleich, ja, weil einfach Vertrauen fehlt logischerweise, wenn du merkst, einfach eben irgendwie, da steckt eh keine Ernsthaftigkeit. Ich gehe in Kämpfe, wo ich Aussicht auf Erfolg habe, ja, ich gehe nicht am Samstagnachmittag auf eine Demo, ja, wo ich weiß, irgendwie, die werden am Montag nie lahmlegen und wirklich ernsthaft kämpfen, wenn ich das Vertrauen nicht habe. Ja. Das ist oftmals die Botschaft, die ankommt, wenn du nicht schaust, dass du Arbeitskämpfe so führst, dass Leute einfach irgendwie wirklich mit einem Selbstbewusstsein, mit einer besseren Organisierung und mit Lust auf mehr Kampf rausgehen. Ja. Also von daher ist es einfach extrem wichtig, einfach auch zu sehen, irgendwie welche Möglichkeiten wir eben haben, um hier einfach auch Einfluss zu nehmen. Ja. Ich rede eben deswegen heiter, weil ich glaube, das ist vielleicht ein Beispiel, das man ein Stück weit übernehmen kann. Wie ich Betriebsrätin worden bin im Verein Studentinnenkinder, das ist ein mehrgruppiges Haus, Kindergarten, Familiengruppe, Hortgruppe und so, ja. Da habe ich sehr schnell angefangen, dass ich mich mit anderen Betriebsrätinnen vernetze. Ja. Wir waren massiv aufgespalten, eben irgendwie Kinderfreunde, SPÖ nah, riesig, größte Träger, St. Niklas Stiftung, kirchennah, Pfarrkinder und ÖVP nah, eben Kinder in Wien, ja, zweitgrößter Träger, Pfarrkindergärten, Diakonie, was auch immer, kleine Träger und. Und diese Vernetzung hat eben dazu geführt, dass wir uns regelmäßig getroffen haben und letztendlich einfach eben irgendwie kooperiert haben. Wir haben dann im Rahmen der Themenplattform, was uns gegründet, was möglich worden ist über den Pavak-Skandal, weil damals die Leute einfach irgendwie entsetzt waren, dass man unsere Streikgelder verzockt hat und dann mehr Demokratie Einzug halten musste. Und wie mich die Kolleginnen dort eben irgendwie zu Vorsitzenden gewählt haben, ja, war das schon ein Zeichen dafür, dass man mehr kämpfen will, dass man besser kämpfen will. Ja. Aber es hat trotzdem einfach Jahre gebraucht an Petitionen, Gespräche mit Politikerinnen, Proteste außerhalb der Arbeitszeit, um diesen Haufen zusammenzubringen, um einfach irgendwie in eine Dynamik, in ein Tempo zu kommen, um eben irgendwie tatsächlich einfach auch dieses Vertrauen aufzubauen, dass wir dann tatsächlich einfach auch das erste Mal Betriebsversammlungen betriebsübergreifend während der Arbeitszeit und im öffentlichen Raum gemacht haben. Ja. Da hat uns dann natürlich eben auch nochmal Corona leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da hatten manche Kolleginnen Angst, dass es ein Superspreader-Event war, weil geplant war es einfach für März 2020, also ganz am Anfang der Pandemie. Und insofern haben wir beschlossen, einfach eben irgendwie, okay, wenn ein Teil nicht mitmacht, der relevanter Teil, dann machen wir es nicht. Wir bringen kein Zeichen von Schwäche nach außen, von Gespaltenheit. Ja. Wir schauen, dass wir uns die wieder reinholen, ja, und haben es dann natürlich eben irgendwie eben gemeinsam wirklich als Zeichen der Stärke eben vorwärts gebracht. Wir haben diese Betriebsversammlungen eben deswegen einberufen, weil wenn wir warten auf eine Streikfreigabe durch den ÖGB, da bin ich schon lange in Pension. Ja? Also auf sowas darf man nicht warten. Wir als Betriebsrätinnen haben eben diese Betriebsversammlungen einberufen in die jeweiligen Betriebe, haben eben irgendwie zum gemeinsamen öffentlichen Teil aufgerufen haben eben das System lahmgelegt. Ja? Und das war Wahnsinn, aber das war das erste Mal seit der österreichischen Revolution, dass sowas wie Streik einfach irgendwie in dem Bereich gegeben hat. Und wir haben wahnsinnig gut Öffentlichkeitsarbeit auch gemacht. Also wir haben sehr, sehr viel Solidarität einfach auch erfahren. Gute mediale Berichterstattung und der Protest war enorm. Ja? Der Vorsitzende der GPA hat eben gemeint, wow, arg irgendwie, er war noch nie auf so einer Streikversammlung. Es war wie Woodstock. Ja? Ja, wenn du da die tausenden Kolleginnen siehst, die wirklich angefressen sind. Ja. Und wir haben einfach wirklich Erfolge erzielt. Ich werde aufgrund der Redezeit jetzt irgendwie nicht genauer drauf eingehen, aber eben mehr Assistentinnenstunden und. Ja. Wir sind im Kanzleramt angekommen, weil wir haben unsere Betriebsversammlungen immer nur unterbrochen, um sie eben wieder fortzusetzen. Ja. Und haben eben irgendwie tatsächlich halt einfach irgendwie dann letztendlich, ich kann mich nur erinnern, ein ÖVP-Politiker Zierfuß hat eine Aussendung gemacht, weiß denn die Wilflingseder nicht, einfach irgendwie das Kindergarten-Ländersache ist, jetzt wollen sie vom Bund auch noch was. Ja, tatsächlich hat dann der Kanzler Nehammer im Sommergespräch sagen müssen, einfach irgendwie 4,5 Milliarden mehr für den elementaren Bildungsbereich und. Wurscht, die Arbeitsbedingungen haben sich nicht verbessert, also haben wir weiterkämpft, ja, und haben eben rund um die Nationalratswahlen zum Beispiel letztes Jahr eben wieder einen Protest organisiert. Dieses Mal eben leider ohne die Gewerkschaft Union, die für die Gemeindebediensteten zuständig sein. Wir sind eben 70% der elementaren Bildungseinrichtungen, also wir sind wahnsinnig viele Kolleginnen, aber 2023 zum Beispiel hatten wir eben wirklich den größten Protest in Österreich mit unserer, weil wir eben eine Demonstration eben auch gemacht haben während unserer Betriebsversammlung, es war die größte in dem ganzen Jahr. Ja? Also wir sind schon viele. Ja? Und insofern eben irgendwie haben wir dann eben nochmal eben gefordert, österreichweites Bundesrahmengesetz mit guten Rahmenbedingungen eben irgendwie von der neuen Regierung. Ja. Und ihr habt es eh bemerkt, wahrscheinlich im Regierungsprogramm ist keine Berufsgruppe so stark drinnen wie wir. Ja. Sind auch einzelne Punkte drinnen, die wir gefordert haben, schrittweise Senkung der Kinderanzahl, einheitliche Ausbildung und Jobbeschreibung für Assistentinnen, auch zum Berufsschutz wichtig. Ja. Viele andere Dinge, ja. Aber trotzdem, es ist erstens zu wenig und es ist alles unter Budgetvorbehalt und ihr wisst, wie das Budget ausschaut. Also da würde ich mich jetzt überhaupt nicht drauf verlassen. Das heißt, wir kämpfen weiter. Ja. Aber was mir total wichtig ist, das ist auch, ich habe jetzt eben irgendwie die alle 5 Jahre stattfindende größte demokratische Versammlung der GPA gehabt, eben gerade auch. Ja. Dort habe ich eine Brandrede gehalten, dass es einfach extrem wichtig ist, ja, dass wir einfach uns nicht missbrauchen lassen. Sie haben eben den Stopp des Familiennachzugs für Asylwerbende mit der schlimmen Situation in den Bildungssystemen, vor allem in den Schulen, aber auch in den Kindergärten argumentiert, durch diese blöden Migrantinnenkinder. Ja. Dann ist einfach wirklich extrem wichtig, dass man einfach totale Klarheit hat und sagt irgendwie, wir lassen uns nicht missbrauchen für deren Propaganda. Wir stellen uns ganz klar eben irgendwie gegen rassistische Sondergesetze, gegen Menschenrechtsbrüche, sondern es gibt politisch Verantwortliche für die Misere im Bildungssystem und seit Jahren machen wir darauf aufmerksam und wenn sie untätig bleiben, sind sie es, die die Schuld haben. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass immer klar ist, einfach eben irgendwie, es gibt eine gefährliche Tendenz innerhalb der Arbeiterinnenbewegung, dass man sich eben aufspalten lässt, ja, und gerade eben auch mit diesen Rassismen und so weiter. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Geschichte. Es gab tatsächlich Bildungsproteste im letzten Jahr, die nicht von der Gewerkschaft organisiert worden sind, wo dann eben auch eben irgendwie gesagt worden ist, eben irgendwie, dass eben irgendwie sozusagen Migration ein Problem ist von der Bühne aus. Ja. Da müssen wir uns immer ganz klar rauslehnen und sagen, nein, das ist es nicht. Da müssen wir sehr offensiv reingehen und wir müssen von unseren Gewerkschaften fordern, hier Position zu beziehen. Ja. Wir können nicht einfach irgendwie schöne Presseaussendungen machen, die antifaschistisch sind, die was weiß ich was sind, ja, wenn es ganz konkret darum geht, dass hier Menschenrechte gebrochen werden, dass man hier den Faschisten in die Hände spielt. Ja. Ich glaube, das ist einfach total wichtig, dass das die Kolleginnen auch immer wieder von der Bühne aufhören, dass sie es immer wieder in direkten Kontakt hören. Blame the boss, not the colleague. Ja, also ich glaube, das ist einfach irgendwie was, was wir im Hinterkopf haben müssen, denn gerade auch eben irgendwie zum Beispiel, als bei der Rosa Lila Villa eben irgendwie die Drag Queen Story Hour für Kids stattgefunden hat und die Faschisten versucht haben aufzumarschieren, einmal und nie wieder, war es einfach extrem wichtig, dass wir klar haben, hier geht es nicht um Kinderschutz, ja, hier geht es um Faschisten, ja, und wir müssen darüber hinausgehen, wir müssen ganz klar sagen, einfach irgendwie, es muss vorbei sein, dass sich LGBT-Kids, dass sich Trans-Kids einfach eben irgendwie komisch, krank, anders, schlecht fühlen. Ja. Sie sind okay, wie sie sind, ja. Und wir müssen dafür sorgen, dass einfach hier einfach irgendwie die Zahl an psychischen Krankheiten, an Selbstmorden etc. eben zurückgeht, weil wir eine Gesellschaft haben, wo jeder Mensch einfach gleich viel wert ist, ja, und Menschen wichtiger sind als Profite. Also ich glaube, es geht einfach auch immer wieder wirklich darum, dass wir einfach hier einfach auch zurückführen, eben irgendwie auf was eigentlich das Problem ist, ja, und dass wir hier einfach mit den Kämpfen immer wieder vorwärts ziehen. Ja. Es macht einen Unterschied, ob Kämpfe erfolgreich sind oder nicht, ob wir uns aufspalten lassen, ob wir die Führung abgeben, ob wir die Argumente liefern, damit die Kolleginnen eben tatsächlich einfach auch verstehen, warum wir einfach irgendwie als Klasse uns gar nicht spalten lassen müssen, warum wir einfach eben miteinander kämpfen müssen. Ja. Und ich glaube einfach, wenn man das im Hinterkopf hat, ja, dann ist man einfach sehr gut dran. Und ich sage euch noch was, für mich war es extrem wichtig, dass ich politisch, revolutionär, sozialistisch organisiert bin, damit ich einfach irgendwie in diesen Arbeitskämpfen einfach auch irgendwie diese ganzen Manöver, die gefahren werden, ja, eben irgendwie besser durchschauen kann, besser manövrieren kann, ja, und diese Zähigkeit, ja, die wahrscheinlich auch nur wir aufbringen, ja, eben irgendwie, dass man da dran bleibt, dass man da immer wieder einfach auch Wege findet und so weiter, das lernst du in erster Linie einfach eben irgendwie, wenn du einfach eben irgendwie tatsächlich einfach übergewerkschaftlich hinaus organisiert bist, ja, du bist dann viel weniger anfällig für Korruption, dass die reintjattern, dass die rausnocken, dass die runtermachen, das heißt einfach irgendwie, es geht irgendwie um beides, nicht nur darum, dass die als revolutionäre Arbeitskämpfe anführen wollen, um hier einfach tatsächlich einfach auch irgendwie diese schlaffen Muskeln eben irgendwie wieder zu trainieren, damit man einfach hier Bewusstsein schafft, damit man hier einfach ganz klar sieht, dass wir Gesellschaft verändern können. Wir sind es, die den gesellschaftlichen Reichtum erzeugen, ja, sondern dass es einfach auch nochmal drüber hinaus darum geht, einfach auch irgendwie, dass wir sozusagen einfach wirklich in einer Lage sind, wo wir wirklich einfach auch darauf achten, dass wir nicht reaktionäre Ideen in die Arbeiterinnenbewegung noch mehr eindringen lassen, sondern im Gegenteil, dass wir sie wieder rausdrängen.
Wenn du mehr zu diesem Thema oder Linkswende erfahren willst, abonniere unsere Social Media Kanäle und schau dich auf linkswende.org um. Wir sind ein antikapitalistischer Verein für Aktivistinnen und Aktivisten. Wenn du aktiv werden willst, melde dich gerne bei uns. Wir sehen uns sicher auf der nächsten Demo. Marx ist Muss von Linkswende. Radikal und selbstbewusst links.
Völker, hört die Signale. Auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht.